für einen neuen Sonntagmorgen. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du uns durch und durch kennst. Danke, dass uns alles zum Besten dienen muss. Danke, dass dein Heiliger Geist uns in alle Wahrheit führt und leitet. Und danke, dass du uns durchträgst durch dein starkes Wort. Dein Wort trägt uns. Du hast diese Welt geschaffen durch dein Wort und dein Wort trägt uns. Danke für heute Morgen. Ich bete für offene Herzen jetzt, auch für die Zuhörer im Internet, dass du jedem das Wort groß machst, es offenbarst durch deinen Heiligen Geist, zeigst, was du wirklich damit meinst, dass die Menschen freigesetzt werden, freigemacht werden, Herr. Danke, dass dein Wort, ja, wie ein Hammer ist, der Felsen zerschlägt und frei macht, uns frei macht. Danke, dass dein Wort nie leer zurückgeht, sondern dass es immer das vollbringt, wozu du es aussendest. Und heute Morgen bete ich, dass wir freigemacht werden, noch freier, als wir schon sind, und dass alles, was noch stört, geht und alles, was dich nicht meint, geht. Halleluja. Danke für deinen Sieg am Kreuz, Jesus. Halleluja. Preis sei dir. Amen. Halleluja. Ja, Leute, wir gehen durch ein Leben, durch ein echtes Leben, stimmt es? Wir gehen durch Prozesse, die sind real. Wir gehen durch echte Ablehnung, wir gehen durch echten Schmerz, wir gehen durch echten Verrat, wir gehen durch echte Enttäuschung, wir gehen durch Dinge durch, die unfassbar wehtun, die unfassbar real sind. Schon mal erlebt? Und manchmal frage ich mich so, warum passiert mir das alles, wenn ich in mein Leben schaue? Manchmal frage ich mich, warum passiert dir das in deinem Leben? Warum macht Gott es nicht einfach so, dass er uns nach der Bekehrung auf die heilige Insel Australien versetzt und da ist alles friedlich und schön? Das wäre toll, oder? Aber wisst ihr, was da dran das Problem wäre? Wir würden uns nicht weiterentwickeln. Gott würde bei einem einjährigen Kind sagen, Entwicklung, stopp. Wachstum, stopp. Und du würdest immer ein Kleinkind bleiben. Das wäre erstens unfair. Es wäre nicht das Ziel des Vaters. Der Vater hat nicht Kinder gegeben, dass sie ewig Kinder bleiben, sondern dass sie irgendwann erwachsen werden. Paulus schreibt darüber, dass wir zur Mannesreife kommen sollen. Und ich habe mir viele Gedanken gemacht, auch nach meinem Amerika-Trip. Auch dort habe ich sehr viele Leute kennengelernt. Ich habe sehr viele Wiederholungen erlebt im Zwischenmenschlichen. Und ich habe mich gefragt, warum sind manchmal Christen so, wie sie sind? Und warum werden andere Christen so mega toll verändert in die Richtung, wie sie dann sind? Und mir ist so klar geworden, auch im Telefonat mit jemand die Woche aus der Gemeinde, ich bin zum Resultat gekommen für mich persönlich, dass alles, was in meinem Leben passiert, hat ein einziges Ziel. Und dieses Ziel heißt Herzensveränderung, / Charakterveränderung. Mit was das Herz voll ist, geht der Mund über. Und mit was dein Herz sich beschäftigt, beschäftigt sich dein ganzes Leben, dein ganzes Sein. Wenn man schaut, was in deinem Herzen ist, sieht man, was dir wichtig ist und was dir nicht wichtig ist. Ich kann nicht in dein Herz sehen, aber der Vater sieht in dein Herz. Und dann ist mir klar geworden, dass all die Jahre, wo ich jetzt auch schon einiges an Leid erlebt habe, dass echte Herzensveränderung nur passieren kann durch echtes Leid. Leute, das ist der Hammer, oder? Das ist ein krasser Satz. Leute, nur echtes Leid, hör mir gut zu, was ich dir sage. Bete, Heiliger Geist, offenbare mir diese Predigt heute. Nur echtes Leid bringt echte Veränderung. Ist Jesus durch ein echtes Kreuz oder war das ein Fake-Kreuz? War das ein Gummikreuz mit Gumminägeln? War das Gummianfechtung? War das alles vorher abgesprochen? Wir tun so, als wir würden dich auspeitschen. Oder glaubt ihr, das waren echte Peitschen? Glaubt ihr, das Verlassensein vom Kreuz war echt? Oder glaubt ihr, die ganzen Enttäuschungen, die Jesus erlebte? Ein paar hundert Leute liefen ihm nach. Und als er sagt, wenn ihr nicht mein Fleisch esst, mein Blut trinkt, könnt ihr nicht in mein Reich. Wupp, weg waren sie alle, waren nur noch die 12 übrig. Dann fragt er die 12, wollt ihr auch gehen? Ist Jesus durch echte Widerstände, durch echte Enttäuschung, durch echte Ablehnung? Gehen wir durch echte Widerstände, durch echte Enttäuschung, durch echte Ablehnung? Aber es passiert was in unserem Herzen. Es passiert ein ganz tiefer Veränderungsprozess in unserem Herzen, wenn wir ihn zulassen. Die Bibel nennt es Beschneidung. 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 Enttäuschung und Verletzung hat das Ziel, dich frei zu machen bei Gott und dich verbittert zu machen beim Teufel. Wir entscheiden uns mit jeder Enttäuschung, mit jeder Verletzung, mit jedem Menschen, der in unser Leben kommt und uns wehgetan hat oder noch weh tut, entscheiden wir täglich Bitterkeit oder Heilung. Ist Jesus durch diesen Prozess? Ja. Waren die Römer nette Leute? Waren die Pharisäer nette Leute? Waren die normalen Juden nette Leute? Nicht mal die Jünger waren so nett. Wir lesen nur von einem einzigen Bruder, und das schreibt Johannes über sich selbst, der Jünger, den Jesus liebte. Hat er schlau gemacht. Er schreibt über sich selbst, ich war der Jünger, den Jesus liebte. Ich lag an seiner Brust. Aber ich glaube, es stimmt. Ich sagte auch, warum, habe ich schon ein paar Mal gesagt, weil er die Offenbarung empfing. Nur jemand, der ganz nah an Jesu Herz liegt, kann große Offenbarungen empfangen. Anders erträgt er sie nicht. Es würde dich kaputt machen. Deswegen sind Menschen, die nah bei Jesus sind, an seinem Herzschlag, an seiner Brust liegen, sind die, die meistens Offenbarungen empfangen. Die anderen tappen im Dunkeln, weil sie es nicht tragen, nicht ertragen können. Aber alles ist möglich dem, der da glaubt. Ihm ist möglich, alles zu tragen und zu ertragen. Ist das cool? Leute, bevor ich nach Amerika bin, mir war klar, ich werde nicht in Azusa beten und dann steht da oder kommt da der Erzengel Gabriel und sagt, schön, dass du da bist, Thomas, ich warte schon 3 Monate auf dich, bub, dann leuchten die Engel und ein Engelskorn, der Himmel geht auf und dann ist da die Herrlichkeit Gottes. Das habe ich nicht erwartet. Ich habe nur eine Sache erwartet, dass Gott mich dafür belohnt, dass ich dahin bin. Und ich habe euch letzte Woche erzählt, wie es da war. Da roch es nach Urin, es waren knapp 50 Grad im Schatten, es war nicht angenehm dort. Ich habe bei manchen von euren Gesichtern gesehen und gespürt im Geist, ihr seid enttäuscht. Der Thomas kommt nicht zurück und erzählt von der großen Begegnung mit dem Erzengel Gabriel. Ich sage dir auch, warum ich darüber fröhlich bin, weil Gott schon bevor ich bei Azusa war, schon Tage davor in Amerika am ersten Abend anfing zu heilen, nämlich die Wendy. Könnt ihr euch erinnern? Dann hat er den Ed geheilt. Das war, bevor wir in Azusa waren. Und das ist mein Gott. Mein Gott zeigt mir, ich bin mit dir alle Zeit. Wenn dort der Erzengel Gabriel erschienen wäre, wow, es hätte mich umgehauen vor Begeisterung. Aber mein Herz wäre gepolt worden auf den Erzengel Gabriel. Was wäre meine nächste Hoffnung gewesen? Oh, wann erscheint mir Gabriel wieder? Versteht ihr? Gott ist so nicht. Er will nicht, dass wir auf Engel schauen. Er will, dass wir auf seinen Sohn hören. Auf seine Stimme, die kommt durch den Heiligen Geist. Ist das cool? Und dann ist alles andere nicht so sehr wichtig. Ich war dort, ich weiß, da ist was passiert. Ich weiß, da kommt noch was. Und ich habe ein paar Wochen zuvor, bevor ich nach Amerika bin, habe ich gesagt, Herr, ich möchte wissen, was dein Plan mit der Church ist. Ich weiß, was der Plan des Teufels ist, noch mehr rauszuziehen, habe ich euch gesagt. Korrekt? Sei nicht enttäuscht, wenn du reinkommst und du siehst nur ein paar Leute, das ist alles okay. Weil Gott ändert seine Meinung nicht. Und Gott kommt nicht hier rein und sagt, oh Thomas, es sind aber wenig da, vielleicht sollten wir den Plan lassen. Wisst ihr, was so redet? Der Teufel. Der kommt auch jeden Tag zu mir, und sagt zu mir, Thomas, schau dich doch mal um. Das hat doch keinen Wert mehr. Wisst ihr, was ich dann bete? Herr, was sagst du? Und die Woche hat Jesus nachts zu mir gesagt, auf Englisch, ich träume immer noch ein bisschen auf Englisch, das ist lustig. Jesus hat gesagt, it's ain't over until it's over. Es ist nicht vorbei, bis es vorbei ist. Wären wir ein kleiner Trupp Soldaten und wir wären von unserer Kompanie getrennt worden und wir würden zu fünf durch den Wald umherirren, dann würde der Teufel kommen und sagen, werf deine Waffe weg, ergib dich, es ist vorbei. Die Frage ist, ist es schon vorbei? Nein. Wir sind im Kampf und der Teufel sagt uns, hey, guck doch mal, was alles nicht ist. Aber Jesus hat nicht gesagt, es ist vorbei. Jesus sagt, es ist vorbei, wenn es vorbei ist. Wer weiß, wann es vorbei ist? Wenn Jesus es sagt. Hat Jesus gesagt, es ist vorbei? Ist es mit deinem Leben vorbei? Ist es mit deinem Job vorbei? Ist es mit der Gemeinde vorbei? Ist es mit deiner Familie vorbei? Ist es mit deinen Kindern vorbei? Nein, warum nicht? Weil Jesus es nicht
gesagt hat.
Komm, redet mit mir. Weil Jesus es nicht. Jetzt sag's dir selber, weil Jesus es nicht. Ist das gut? Und merkt ihr, der Teufel kann nur dich stoppen, wenn du dich stoppst. Er kann dich nicht stoppen, kann selbst vor dich hinstehen und so machen und er kann dich nicht aufhalten. Du läufst durch ihn durch. Er hat keine Macht über dich. Er hat aber Macht über deine Emotionen, wenn du es zulässt. Über deine Gedanken, wenn du es zulässt. Über dein Herz, wenn du dich entscheidest für Bitterkeit anstatt für die Vergebung. Wenn du dich entscheidest für, ich will Rache anstatt loszulassen. Was kostet es? Alles. Alles. Es kostet alles. Und ich habe den Herrn gefragt, ein paar Wochen, Herr, was hast du vor mit dieser Gemeinde? Möchtest du es wissen? Er sagt zu mir, Thomas, Herrlichkeit. Ich möchte, dass meine Herrlichkeit sich hier in der Church manifestiert. Ist aber leise jetzt. Ja, wir haben schon größere Stücke der Herrlichkeit hier gehabt. Kam, ging, aber Gott ist immer noch da. Und er sagt, ich möchte, dass meine Herrlichkeit sich manifestiert. Und da habe ich verstanden, was Azusa ist. Wir denken wieder in Methoden. Oh, wenn der mir die Hände auflegt, wenn der Thomas zurückkommt, weil er Gabriel getroffen hat und bringt mir 3 Schälchen mit Salböl mit, eins ist für mich. Wir denken in so Zeug. Das ist alles alter Bund, alles altes Testament, damit haben wir nichts zu tun. Ich bin gesalbt. Wann? Immer. Ich habe Vollmacht über den Teufel. Wann? Immer. Ich kann für Kranke beten, für Heilung. Wann? Immer. Und Gott möchte, dass seine Herrlichkeit hier sich manifestiert. Wisst ihr, in der Herrlichkeit passieren Dinge automatisch. Heilung passiert automatisch in der Herrlichkeit. Befreiung und Wiederherstellung passiert automatisch in der Herrlichkeit. Wir müssen nicht mal für Leute beten. Das schönste Geschenk, was ich hier erlebt habe, in 14 Jahren Pastor sein, hier in der Church of the River, war, als da hinten eine Frau steht, ich werde es nie vergessen, und sie fängt an und sagt zu mir, Thomas, ich habe so eine komische Sprache empfangen. Das war eine Holländerin oder eine Amerikanerin, die lange in Holland lebte, dann, ihr kennt sie wahrscheinlich alle noch, aber ist ja egal, geht nicht um den Namen. Ich habe so eine komische Sprache empfangen, was ist das? Na, ich sage, mach mal, das ist die Zungensprache. Ist das gefährlich? Und dann sage ich, nee, das ist gut. Ich habe mich so gefreut, dass der Heilige Geist hier jemand im Geist tauft, ohne darauf warten zu müssen, bis er dran ist. Nämlich in den meisten Gemeinden gibt es ein Programmheft. Da muss der Heilige Geist und Jesus und der Vater sich draußen anstellen, wann sie rein dürfen, wann sie dran sind. Und hier ist Freiheit. Freiheit kostet einen Preis. Freiheit kostet Disziplin. Schon mal erlebt, dass neue Leute hierher kommen und sich die frechsten Sachen erlauben? Wir hatten hier einen Mann, der kam hier rein, ist hier hochgewandert, werde es auch nie vergessen, komplett nass geschwitzt, zieht sich da hinten aus. Ich bin am Predigen und denke so, habe ich was mit den Augen? Bis aufs Unterhemd und hängt sein verschwitztes, nach Schweiß stinkendes Hemd da hinten auf. Und hat er noch die Frechheit, danach einen Negativkommentar auf Google über die Gemeinde zu schreiben. Man erlebt Dinge, die schockieren einen. Oder wir hatten hier einen Mann, schon mehrmals da, ich sage zu ihm, Kaffee gibt es nach dem Gottesdienst. Was macht er? Nimmt sich einen Kaffee, setzt hier rein, trinkt Kaffee. Leute, in einem normalen Verein oder auf einer Familienfeier oder Betriebsfeier wird sich das niemand erlauben. Aber in der Gemeinde, wir haben den Heiligen Geist. Wisst ihr, die Freiheit, die wir hier haben und die Lockerheit, die wir haben, es gibt hier keine Sitzordnung, Frauen links, Männer rechts oder sonst irgendwas oder Kleiderordnung, brauchen wir nicht. Wenn der Heilige Geist nicht dir sagen kann, zieh dich anständig an, wird es eine Kleiderordnung nicht tun. Stimmt's? Und dann erlebst du solche Sachen und dann immer wieder loszulassen, immer wieder zu vergeben, immer wieder zu sagen, ich glaube immer noch an das Gute im Menschen. Das ist eine Herausforderung. Das kostet einen Preis, weil deine Emotionen sagen, mir platzt gleich der Kragen, ich schmeiß den gleich raus, mir reicht's jetzt. Oder diesen Opa, könnt ihr euch noch erinnern, diesen Krapscher, der hier alle Frauen anfasst? Und ich sage zumindest, wenn das nicht aufhört, fliegen sie raus und er macht gerade weiter, Sonntag für Sonntag. Wie gehst du mit so Leuten um? Was ist Liebe? Ihn auf die Seite ziehen, ihm zu sagen, bis er dann hier vorging und Sonja ankrapschte. Und der Guido, ihr wisst ja, Guido, 2,10 Meter, hat ihn geschnappt und hat es sich so halber fallen lassen, so auf die Art, schlag mich nicht. Ne? Du erlebst Dinge mit Menschen, die sind absolut der Hammer. Du denkst so, das habe ich jetzt nicht wirklich erlebt. Ist Gemeinde herausfordernd? Ich habe oft gedacht, wir machen hier einen Club. Mitgliedschaft, Türe zu, Türsteher an der Türe, du kommst doch nicht rein. Aber das wäre keine Gemeinde mehr, es ist doch nicht mein Haus. Ich muss doch offen sein für die Leute, die suchen. Aber das kostet einen Preis. Oder Leute kommen, sind begeistert oder wie auch immer. Oder der neue Mann letzte Woche. Da ist die ganze Predigt, wo ich hier erzählt habe vom Amerika-Trip, saß er so da und hat mich angeguckt. So. Heute Morgen habe ich erfahren, dass es ihn angekotzt hat, dass es kein Wort gab. Wisst ihr, das sind so Leute, die bestellen auch ein Schnitzel im Restaurant, sitzen sich rein und sagen, die Soße ist mir nicht braun genug, will ich nicht. Die probieren nicht mal. Vielleicht schmeckt die Soße heller gut. Nein, es ist nicht so, wie ich das gewöhnt bin. Nee, will ich nicht. Du erlebst alles Zwischenmenschliche und dazu noch deine eigene Familie, vielleicht noch deinen Arbeitsplatz, deine Nachbarn, die kommen ja alle noch dazu. Ist ja nicht nur die Spielwiese hier. Und immer wieder musst du dich entscheiden, Bitterkeit oder Jesus. Und die Herrlichkeit, in der Herrlichkeit ist auch Stärkung, Vision und Auftrag. Das sind auch Dinge, die in der Herrlichkeit automatisch kommen, wo du weißt, der Herr stärkt mich in der Herrlichkeit, er gibt mir Vision, er gibt mir einen Auftrag. Das sind die nächsten drei. Dann haben wir nochmal drei. In der Herrlichkeit manifestiert sich Kraft, Veränderung und Mut. Als die Herrlichkeit auf Petrus kam, wurde dieser Hasenfuß, der den Herrn dreimal verleugnet hat, zu einem Mutigen. Er wurde ausgepeitscht. Sie haben gesagt, rede nie wieder in dem Namen Jesu. Und er sagt, wir können nicht anders. Wir freuen uns, dass wir für den Herrn ausgepeitscht wurden. Was ist denn mit dem passiert? Die Herrlichkeit hat ihn verändert. Die Herrlichkeit hat ihn verändert. Und wir strecken uns aus. Ich strecke mich aus nach dieser Herrlichkeit. Ich kann nicht sagen, nachher ist sie hier, nächste Woche ist sie da. Ich weiß es nicht, es liegt alles am Herrn. Ich habe kurz vorm Amerika-Trip so einen Druck auf mir gehabt, weil ich dachte, ich muss jetzt unbedingt hier was mitbringen, wenn ich zurückkomme. Leute haben mich dauernd angesprochen. Ich bin ja mal so gespannt, wenn du zurückkommst. Weißt du, was das macht? Das übt Druck aus. Es ist eine Erwartungshaltung, die die Leute gestillt haben wollen, die ich nicht stillen kann, weil ich nichts mitbringen kann. Und wenn ich was mitgebracht hätte, würdet ihr alle wieder dem Thomas nachfolgen. Ihr sollt aber nicht dem Thomas nachfolgen, ihr sollt wem nachfolgen? Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Ich bin so froh, dass im Wort steht, Jesus teilt seine Ehre nur mit Thomas. Glaube ich, oder? Steht es da? Nee. Was steht denn da, Schatz? Oh, mit niemand. Entschuldigung, er teilt sie mit niemand. Oh, da habe ich aber nochmal Glück gehabt. Nee, Jesus, wirklich ernsthaft, er teilt seine Ehre mit niemand und es ist gut. Wir gehen mal rein und schauen uns mal was an. In 2. Mose 24, Abvers 16. 2. Mose 24, Abvers 16 in Luther. Und ich lese mal. Und da heißt es, und der Herr sprach zu Mose, komm herauf zu mir auf den Berg und bleib da selbst. Wenn ich Dinge im Alten Testament lese, lese ich alles aus der Sicht der, Martin, aus der Sicht der, aus der Sicht der, was bedeutet das? Ich lese nicht mehr aus der Sicht eines Knechtes, sondern ich lese aus der Sicht des Sohnes. Okay? Ich bin nicht mehr Angestellter in der Firma, ich bin nicht ein Knecht in der Firma. Ich bin hineingeboren worden in diese Firma und der Chef dieser Firma ist jetzt mein Vater. Somit bin ich rechtmäßig Sohn, Erbe, du auch. Also muss ich nicht mehr beten, ein Knecht, wenn der samstags sein Auto reparieren will, privat dort in der Garage von der Firma, was muss er machen? Fragen, ob er das darf. Was macht der Sohn? Der macht es einfach. Versteht ihr den Unterschied? Und das Problem, was die meisten Christen haben, sie sind immer noch in der Knechtsgesinnung, im Denken eines Knechtes und fragen ständig Gott nach Dingen, die gar nicht mehr notwendig sind. Wenn ich manchen Christen sage, ich bete das Vaterunser nicht mehr, gucken die mich an, wie wenn ich vom anderen Stern bin. Sie verstehen nichts. Vaterunser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Erledigt oder nicht? Ist sein Name geheiligt in meinem Leben? Check. Dein Reich komme. Ist es gekommen in meinem Leben? Check. Erledigt. Dein Wille geschehe. Geschieht sein Wille in meinem Leben? Ja. Check. Erledigt. Wie geht's weiter? Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel so auf Erden. In meinem Leben auf Erden. Check. Erledigt. Ich bete auch nicht mehr, unser täglich Brot gib mir heute, weil Jesus gesagt hat, der Vater weiß, was ihr bedürft. Ich bete auch nicht mehr, vergib mir meine Schuld, mir ist vergeben. Ich werde nicht leichtsinnig dadurch und sage, ich nehme die Freiheit zum Sündigen. Paulus sagt, das sei ferne. Aber ich weiß, all meine Sünden sind mir vergeben. Wann? Jetzt in diesem Moment, auch die von morgen? Ja, sonst müsste Jesus jeden Tag neu ans Kreuz. Ich brauche das Vaterunser nicht mehr beten, das kann man beten. Aber das ist genauso, wie wenn der Sammy nachher mit mir nach Hause geht und sagt, Papa, darf ich mir eine Scheibe Brot nehmen? Kriege ich auch vielleicht noch, ich bin so, weißt, manche Christen sind dann so, oh, ich bin ganz bescheiden, Vater, vielleicht so eine kleine Ecke Butter dazu. So beten die. Ah, wurscht, nein, wurscht, ich weiß. Wurscht wäre jetzt übertrieben, das ist zu, oh, nee. Aber vielleicht so eine kleine Ecke Käse oder ein bisschen Marmelade. Wenn der Vater geizig wäre, würde er sagen, nee. Aber was ist der Vater? Was lesen wir im Wort? Er ist was? Großzügig und er gibt gerne. Steht es im Wort? Also wenn Sammy jetzt noch mit seinen 20 Jahren zu mir kommen würde und fragen, Papa, darf ich einen Toast essen? Würde ich sagen, wo warst du denn gestern? Ist irgendwas reingepfiffen? Stimmt was nicht mit dir? Was glaubt ihr denn, wie es dem Vater geht? Wenn Jesus sagt, alles was mein ist, ist dein Vater und was mein ist, habe ich deinen gegeben, die du mir aus der Welt gegeben hast. Somit gehört alles, was dem Vater gehört und dem Sohn und dem Heiligen Geist, gehört wem? Mir, uns. Also habe ich Zugang zu allen geistlichen Schätzen. Warum? Weil der Vater es sagt. Nicht, weil ich es rausgesucht habe, sondern weil der Vater es sagt. Ist das cool? Sammy weiß das. Sammy guckt in meinem Fernsehen, geht an den Kühlschrank und fährt mit meinem Auto, er benutzt mein Bett. Er muss nicht groß fragen. Warum? Weil er weiß, er darf es. Weil er zu, was ist zu 100%? Sohn. Super. Merkt ihr, wie wichtig es ist, dass wir frei werden? So, er sagt, und hier sagt der Herr, zu Mose komm herauf auf den Berg zu mir und bleib da selbst. Warum musste Mose auf den Berg? Weil Gott noch nicht runterkommen konnte. Wann ist Gott runtergekommen? Vor 2000 Jahren. Halleluja. Und ich gebe dir die steinernen Tafeln, Gesetz und Gebot, das ich geschrieben habe, um sie zu unterweisen. Da machte sich Mose auf mit seinem Diener Josua und Mose stieg auf den Berg Gottes. Aber zu den Ältesten sprach er, bleibt hier, bis wir wieder zurückkommen. Siehe, Aaron und Hur sind bei euch. Hat jemand eine Rechtssache, der wende sich an sie. Da nun Mose auf den Berg kam, bedeckte die Wolke den Berg. Die Wolke bedeckte den Berg. Wer weiß noch, was die Wolke ist? Die Herrlichkeit. Okay? Die Wolke ist die Herrlichkeit. Gibt verschiedene Stufen der Herrlichkeit. Und die Herrlichkeit des Herrn ließ sich nieder auf dem Berg Sinai. Und jetzt lesen wir was ganz Interessantes. Und die Wolke bedeckte ihn, wen? Mose. 6 Tage. Du kannst nicht einfach so in die Herrlichkeit gehen, wenn du im alten Bund bist. Du kannst nur, wenn du im neuen Bund bist, einfach so in die Herrlichkeit gehen. Ja oder nein? Die Priester konnten nur einmal im Jahr ins Heiligtum gehen, wo die Herrlichkeit Gottes war. Als Jesus am Kreuz starb, passierte was? Wer weiß es? Der Vorhang, der Heilige Geist raus und die Herrlichkeit zog ein, wo? In jeden Gläubigen. Ja oder nein? Ich laufe in Venice Beach mit meinem Harley-Totenkopf-T-Shirt zu einem christlichen Stand. Der Typ dort steht auf und sagt, oh, der denkt sich, ein Harley-Fahrer, den bekehre ich jetzt, der kriegt eine Bibel. Er guckt mir in die Augen und sagt, oh, du bist ja schon gläubig. Woher wusste er das? Was sah er in meinen Augen? Jesus, das Licht, die Herrlichkeit. Ist das cool? Und ich sehe es auch. Und die Satanisten sehen es auch. Ich habe euch die Geschichte erzählt, wo ich 1999 im Endarmzentrum in Mannheim war. Und ich wach aus der OP auf, noch total zugedröhnt, Schmerzen wie ein Stück Vieh. Und da liegt ein gleichaltriger Typ neben mir. Und er sagt zu mir, gell, du bist Christ. Und ich so im Halbdelirium, ja, wieso, woher weißt du das? Ja, ich bin Satanist, ich sehe das Licht. Die sehen das Licht. Ich hatte mit ihm sehr interessante Gespräche. Wenn er Buggedi-Buh macht und er kommt aus dem Neckar, ist ein Dämon rausgekommen und ihm hinterhergerannt. Da habe ich mich amüsiert, als er weggerannt ist. Ich sage, ja, was hast du denn gemacht? Ich rannte so schnell ich konnte, dachte ich, super Hexenmeister. Aber das sind Erfahrungen. Ich liebe diese Dinger. Ich werde nie vergessen, als ich war 2 Wochen oder 3 Wochen bekehrt. Bärbel auch. Und wir laufen Heilbronn über den Marktplatz und ein junges Pärchen läuft an uns vorbei und es macht richtig einen hörbaren Sound. Ich drehe mich rum, die drehen sich rum, wir gucken uns in die Augen, wir wussten, Satanisten, Christen. Ich war 2 Wochen, 3 Wochen bekehrt, von der Bibel, von Gott, von Jesus, null Ahnung, aber davon ganz viel. Ich habe nichts gewusst, aber was war in mir? Das Licht und die Herrlichkeit Gottes. Das hat genügt, um eine Energie zu erzeugen, die bei den beiden macht. Weißt du es noch? Werden wir nie vergessen. Da habe ich gedacht, boah, der Jesus, der hat Power, mein lieber Schieber. Bist du schon mal an so einem Trafohäuschen vorbei? So ein Trafohäuschen irgendwo im Wohngebiet. Habt ihr schon mal gehört, dass das die brummt? Das ist die Energie, die da drin ist. Das ist Promille gegen Jesus, gegen den Heiligen Geist. Mose musste 6 Tage in dieser Wolke bleiben, bis Gott ihn am 7. Tage begegnen konnte. Er wurde da drin verändert, gereinigt. Keine Ahnung, was da passierte, aber es passiert immer was in der Helligkeit Gottes. Kennt ihr die Geschichte, habe ich schon mal erzählt, von Reinhard Bonnke, Zeltevangelisation in Afrika. Da kommen 1,5 Millionen Menschen. Und da kamen die ganzen großen Hexenmeister und vorne stand immer eine Metalltonne, die brannte, und da haben sie ihr ganzes Hexenzeug reingeworfen. Und da kam die Oberhexe von Afrika. Die Oberhexe von Afrika, müsst ihr euch mal vorstellen, die oberste Hexe. Die Ferntötungen macht, die spricht nur ein Wort und die Leute fallen tot um. So eine Macht haben die gehabt. Und sie kommt dahin und denkt sich, dem zeige ich, wer der Chef ist. Mit 2 so Typen, Bodyguards, keine Ahnung, Hexenmeister, irgendwas. Und sie laufen vor bis zur Tonne. Und dann schnappt der Heilige Geist sie und wirft sie 300 Meter durch die Luft an einem Baum hinten. Buff, und da lagen sie. Dann waren sie eine Weile ausgenockt, dann sind sie wieder aufgewacht. Dann kamen sie wieder vor und dann hat sie gesagt, ich anerkenne, dass dein Gott stärker ist als meiner. Was muss ich tun, um mich zu bekehren? Du kannst nicht mit der Herrlichkeit spielen. Herrlichkeit ist Power, ist Energie. Amen. Und ich sage dir, wenn die Herrlichkeit sich hier manifestiert, und es wird sich manifestieren, kannst du nicht mehr so weiterleben wie vorher. Das funktioniert nicht mehr. Das wirst du erleben. Das wird sich verändern. Glaub mir, es wird sich verändern. Und er rief Mose am 7. Tag aus der Wolke und die Helligkeit des Herrn war anzusehen wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges vor den Augen der Israeliten. Es gibt einen Unterschied zwischen denen, die die Helligkeit von Ferne sehen, die sagen, oh, da brennt's. Da brennt's. Da. Aber die sagen, oh, ist gut, dass das weit weg ist. Könnte gefährlich sein. Und dann gibt's die, die mitten im Feuer sind. Ein verzehrendes Feuer. Was verzehrt dieses Feuer? Fleisch und Knochen? Nein. Tief in dir drin, die Sünde und was da sonst noch so rumkrabbelt, wird verzehrt. Es wird verzehrt. Amen. 2. Mose 33 ab Vers 12. 2. Mose 33 ab Vers 12. Und da lesen wir, und Mose sprach zu dem Herrn, siehe, du sprichst zu mir, führe dieses Volk hinauf und lässt mich nicht wissen, wenn du mit mir senden willst, wo du doch gesagt hast, ich kenne dich mit Namen und du hast Gnade vor meinen Augen gefunden. Habe ich denn Gnade vor deinen Augen gefunden, so lass mich deinen Weg wissen, damit ich dich erkenne und Gnade vor deinen Augen finde. Wenn ich das lese, check erledigt. Ich habe Gnade gefunden bei Gott, ich weiß den Weg, ich weiß, er ist mit mir. Amen. Seht ihr, wie gut wir als neue Schöpfung haben, aber wir müssen manchmal ein bisschen lesen, im alten Bund zu sehen, wie schwierig und herausfordernd und kompliziert es da war. Nicht so leicht, wie wir es heute haben. Und siehe doch, dass dieses Volk dein Volk ist. Mose ist schlau. Er sagt, ja, ich stelle mich vorne hin und führe die an, aber es ist dein Volk. Der weiß, dass die bockig, trotzig und ganz lieb sind zwischendurch und sagt, wenn die wieder Mist bauen, ich möchte nur kurz daran erinnern, es ist dein Volk. Schlau, gell? Und siehe doch, dass dieses Volk dein Volk ist. Er sprach, mein Angesicht soll vorangehen, ich will dich zur Ruhe leiten. Mose aber sprach zu ihm, wenn nicht dein Angesicht vorangeht, so führe uns nicht von hier hinauf. Der dachte sich, entweder ist Gott mit mir oder nicht. Und wenn er nicht mit mir ist, dann habe ich verloren. Wenn er nur ein bisschen mit mir ist, habe ich auch verloren. Er muss ganz mit mir sein. Diese Zusage will ich von ihm. Haben wir die? Er wird uns nie verlassen, noch versäumen. Denn woran soll erkannt werden, dass ich und dein Volk vor deinen Augen Gnade gefunden haben, wenn nicht daran, dass du mit uns gehst, sodass ich und dein Volk erhoben werden von allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Und schon geht das Herzilein wieder ab wie Schmidts Katze. Oh, wenn Gott mit uns ist und ich war in der Herrlichkeit, da werden uns alle anderen werden uns preisen. Attentione. Wenn Gott sich hier manifestiert, ich sag dir genau, wie viel Ehre du bekommst. Gar keine. Gar keine. Und das ist gut so. Nochmal, und das ist? Und das ist? Und das ist? Halleluja, weil er teilt seine Ehre mit niemand. Und wir haben gesehen, sie haben versagt, weil sie immer menschliche Ehre suchten, nicht die Ehre bei Gott. Der Herr sprach zu Mose, auch was du jetzt gesagt hast, will ich tun, denn du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. Mose sprach, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Der gibt keine Ruhe, der Kerl, gell? Und er sprach, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will ausrufen den Namen des Herrn vor dir, damit er weiß, von wem es kommt und zu wem es hingeht. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Halleluja. Gehört es uns? Ja. Amen. Das bin ich, das bist du. Du brauchst nicht sagen, Herr, erbarme dich, er hat sich schon erbarmt. Er hat sich entschieden, dich zu lieben, als du noch ein Feind des Kreuzes warst. Und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter, siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf den Fels stehen. Wenn denn meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen. Ich habe euch schon mal gelehrt, dieser Felsen war Christus Jesus. Du kannst nicht mit dem Vater in Kontakt kommen ohne Christus. Jesus war da, er war der Felsen, wo das Wasser rausfloss, er war der Felsen, der Gnadenfelsen, auf dem Mose stand. Und nur wenn du auf dem Kreuz stehst, auf dem, was Jesus getan hat, kann der Vater dich verschonen. Seht ihr, wie das da schon losgeht? Wie da schon das Kreuz aktiv ist? Ich werde dich in diese Felskluft stellen, meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Diese Hand des Vaters ist Schutz und auch gleichzeitig das Zeichen, dass er seine Hand über dich hält. Er beschützt dich sogar vor sich selbst, weil Mose das nicht ausgehalten hätte. Haben wir das Angesicht gesehen von Gott? Ja. Jesus hat gesagt, siehst du mich? Siehst du den Vater? Hast du mich gesehen? Hast du den Vater gesehen? Ist das cool? Und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir hersehen, aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Noch nicht. Aber jetzt können wir sehen. Ist das cool? Halleluja. Was lesen wir noch? Wir lesen mal noch 4. Mose 17, ab Vers 6. 4. Mose 17, ab Vers 6, da heißt es, am anderen Morgen aber murrte die ganze Gemeinde der Israeliten gegen Mose und Aaron und sie sprachen, ihr habt des Herrn Volk getötet. Da ging es um die Rotte Korach, die meinte, sie hat auch den Heiligen Geist, sie haben auch Gott und hat Mose gesagt, okay, möge der Herr richten zwischen der Rotte Korach, weil eigentlich Berufene waren, und zwischen Mose. Gott machte die Erde auf, die ganze Rotte Korach mitsamt Frauen und Kindern fiel lebendig in die Hölle, die Erde ging wieder zu. Krasse Aktion. Warum musste Gott damals so krass sein? Damit die anderen begreifen, es ist kein Spaß. Wir können nicht rumspielen, wir können nicht rebellieren, wir können nicht murren, wir können nicht sagen, oh, ich habe auch die Erkenntnis. Das Spiel spielen wir heute. Gott sei Dank haben wir Gnade und das Blut des Lammes. Aber damals war es knallhart. Gott hat gesagt, ich habe Mose berufen, auf den hört ihr. Wer nicht auf den hört, schnippschnapp rüber ab. Das war aber nicht Gottes Wunsch, sondern sie murrten und klagten. Jetzt am nächsten Tag wachen die auf und dann wird ihnen bewusst, was passiert ist. Lesen wir mal, was da steht. Und die ganze Gemeinde der Israeliten gegen Mose und Aaron und sprachen, ihr habt das Herrn Volk getötet. Und als sich die Gemeinde versammelte gegen Mose und Aaron, wandten sie sich zu der Stiftshütte. Jetzt passiert was, was Gott macht. Zu einem rebellischen, widerspenstigen, ständig alle Zeit gegen Gott strebendes Volk. Und siehe, da wurden sie bedeckt von der Wolke und die Herrlichkeit des Herrn erschien. Sie waren rebellisch, aufsässig, motzten unzufrieden immer gegen alles, was Gott angewiesen hatte. Selbst als Gott die Rebellen aus ihrer Mitte tilgte, waren sie immer noch bockig. Und jetzt bringt Gott die Wolke der Herrlichkeit und sagt, schaut auf mich, kehrt um, hört, was ich sag, oder es wird problematisch für euch. Bin ich froh, dass ich nicht im alten Bund geboren bin, du auch? Und Mose und Aaron gingen hin vor die Stiftshütte. Die Juden hatten Zeit. Es gibt immer ein Zeitfenster zur Buße. Und dann gibt es einen Moment, wo Gott sagt, jetzt reicht's. Heftig, oder? Das müssen wir manchmal lesen, damit uns nicht zu lustig wird in unserem Leben. Wir sagen, jo, alles Gnade, alles gut, der Herr wird mir schon vergeben. Manchmal muss man ein bisschen ernst werden. Und Mose und Aaron gingen hin vor die Stiftshütte. Und der Herr redete mit Mose und sprach, hör gut zu, was Gott jetzt hier sagt. Hebt euch hinweg aus dieser Gemeinde, ich will sie im Nu vertilgen. Boah, das ist ein Satz. Und sie fielen auf ihr Angesicht. Gott wusste, er konnte Mose und Aaron vertrauen. Mose und Aaron, ihre Emotionen waren bestimmt. Oh, wie lange soll ich noch bei denen sein? Wie lange soll ich die noch ertragen? Wie lange soll ich die noch anführen? Immer gehen sie dagegen. Immer haben sie das letzte Wort. Glaubt ihr, dass ihre Emotionen so waren? Aber sie wussten, Gott hat einen Plan mit diesem Volk. Und Gott hat gesagt, er wird sie ins verheißene Land führen. Und wenn er sie jetzt umbringt, dann macht er sich selbst zu einem Lügner. Und Gott hat dieses Risiko eingeplant. Er wusste, Mose und Aaron werden auf ihr Angesicht fallen für dieses widerspenstige Volk. Wer ist hier ein prophetischer Akt für Christus? Mose und Aaron. Hat Jesus auch mal gesagt, wie lange soll ich euch noch ertragen? Wie lange soll ich noch bei euch sein? Und sie fielen auf ihr Angesicht, was das damals das größte Zeichen der Buße und Umkehr und Demut war. Und Mose sprach zu Aaron, nimm die Pfanne und tu Feuer hinein vor dem Altar und lege Räucherwerk darauf und bringe es eilends zu der Gemeinde und schaffe für sie Sühne. Er wusste, wie man Gott zur Umkehr bringt, indem ein Opfer getan wird. Denn der Zorn ist vor dem Herrn ausgegangen und die Plage hat angefangen. Die Plage hat schon angefangen. Der Todesengel ging durchs Camp mit der Sense. Leute, das war ernst. Sind das ernste Probleme, ernste Herausforderungen? Ja. Und Aaron tat, wie Mose gesagt hat, und lief mitten unter die Gemeinde. Und siehe, die Plage hatte schon angefangen unter dem Volk. Da räucherte er und schaffte Sühne für das Volk. Und stand zwischen den Toten und den Lebenden. Da wurde der Plage gewehrt. Die aber gestorben waren an der Plage waren 14.700. 14.700 Menschen mussten sterben, weil, ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, ein paar Idioten, wie das nicht gepasst hat, wie der Herr drauf ist. Glaubt ihr, dass manchmal um uns herum Menschen sterben, weil wir uns so verhalten, weil der Herr Sachen macht, die uns nicht passen? Was ist, wenn wir gerade verletzt sind und bockig? Keine Lust haben zum Beten, keine Lust haben in die Gemeinde zu gehen, keine Lust haben Lobpreis zu hören, gar keine Lust auf irgendwas vom Herrn haben. Und der Herr weiß, der Nachbar, der fährt heute Morgen los und hat einen Autounfall, wird sterben. Und der Heilige Geist versucht den ganzen Morgen dir zu sagen, gib ihm das Evangelium, gib ihm das Evangelium. Aber du bist so mit dir selbst beschäftigt. Leute, ich nehme mich mit rein. Ich soll nicht anklagen. Ich möchte, dass ihr Brainstorming habt in eurer Birne. Dass ihr nachdenkt, ob wir Verantwortung haben für andere oder nicht. Ob wir so immer leben können mit unserer Bockigkeit, Trotzigkeit. 14.700 Menschen starben, weil ein paar wieder meinten, sie müssen Gott korrigieren. Hast du schon mal Christen getroffen, die gedacht haben, sie müssen Gott korrigieren? Heute Morgen um 5 bin ich aufgestanden und ich wusste, der Herr hat was für mich. Ich habe gebetet, gesagt, Herr, was hast du für mich? Und der Heilige Geist fing an, mir 4 Gruppen von Menschen zu erklären, die ich euch jetzt zeigen werde hier auf diesem Blatt. Habt ihr Lust darauf? Oh, ihr seid richtig heiß drauf, merke ich. 4 Gruppen. Bärbel schreibt es für mich dran, die ist so lieb. Und ich fange mal mit der ersten Gruppe an. Die nenne ich mal die Normalos. Das sind die Normalos. Die Normalos sind Leute, die sind gut versorgt. Die haben einen Job, eine Rente, ein Bürgergeld oder irgendwas. Sie sind versorgt. Sie haben keine Versorgungsängste. Irgendwoher kommt Gnade. Irgendwie sind sie versorgt. Und das sind Leute, die haben Schwierigkeiten, wenn es zur Salbung kommt, wenn es zur Herrlichkeit kommt. Die verstehen nicht wirklich, wozu das gut sein soll, wozu das notwendig ist, dass Gott sich manifestiert. Uns geht's doch gut. Die wollen einen ruhigen, friedlichen Gottesdienst sonntags. Die wollen keine Herausforderungen. Sie haben kein Interesse an Lobpreis. Die denken sich, das sind so Urchristen, die schauen alle 5 Minuten auf die Uhr, wie noch ein Lied, noch ein Lied, oh, noch ein Lied. Das sind so Normalos. Für die ist der Gottesdienst etwas, was zum Leben dazugehört, aber sie wollen nicht mehr, auch nicht weniger. Sie sind so lauwarm, sie sind so eingeschlafen, sie sind lieb und nett nach außen. Sie beten unheimlich gerne vom Essen, dem Rest vom Tag beten sie nicht so sehr. Aber vom Essen ist ganz wichtig. Ich habe so viele Leute kennengelernt, wo ich gedacht habe, ich habe das Gefühl, du hast keine Beziehung zum Herrn und alles, was ich sage, ist nicht verurteilend, sondern feststellend. Ich habe gedacht, irgendwie ich spüre bei dir den Heiligen Geist nicht, ich spüre die Salbung nicht, ich spüre die Gegenwart nicht, ich spüre kein Feuer. Aber weh, du fängst an zu essen, ohne Gebete zu haben. Das ist ganz schlimme Sünde bei denen. Ich denke mir so, Mann. Teufel und Angriffe, wenn du denen davon erzählst, ist für die völlig fremd. Wie der Teufel, wie Angriffe, was? Du siehst an ihrem Blick so, hä? Und dann merkst du schon, sie schweifen ab. Ah, ich muss nachher noch die Tomaten gießen und die Radieschen. Sie sind immer irgendwo, aber ja, die verstehen dich nicht. Bei jeder Krankheit gehen Sie zum Arzt. Der Arzt ist die Lösung. Ja, wenn du dich mit ihnen unterhältst, die haben noch nie übernatürlich was erlebt oder irgendwie gespürt, da gibt es mehr im Reich Gottes als das, was ich sehen kann. Ich nenne die so Normalo-Christen. Irgendwie sind die lieb und nett und dann hört es auch schon wieder auf. Kennt ihr solche? Vielleicht entdeckst du dich auch selber ein Stück weiter drin. Alles möglich heute Morgen. Und alles, was wir jetzt durchnehmen, ist nicht verurteilend, nicht verdammend, ist feststellend. Okay? Die nächste Gruppe, die nenne ich die Depri-Gruppe. Die sind immer so Depri drauf, so depressiv. So irgendwie, immer irgendwie so melancholisch, irgendwie immer schlecht gelaunt oder so, immer schwermütig und so weiter. Und bei denen ist es so, das Hauptmerkmal ist, alles dreht sich um sie. Ihr ganzes Leben ist so gebaut, dass es ihnen irgendwie besser geht. Alle in der Familie müssen funktionieren, damit es ihnen besser geht. Alle in der Gemeinde müssen am besten funktionieren, damit es ihnen besser geht. Alles, wonach sie aus sind, ist, oh Herr, mach's doch endlich besser. Sie verstehen nicht, um was es geht. Ihr ganzes Leben ist pure Emotion. Die sind wie so ein kleines, ich habe mal der Vanessa, wo sie 2 war oder so, ein ganz dummes Weihnachtsgeschenk gemacht. Ich sah im Spielzeugladen so ein kleines Keyboard. Wenn man da drauf drückte, kamen so Tierchen hoch. So, mäh, mäh, mäh. Ich fand es witzig. Habe ich der Vanessa geschenkt, habe mich riesig gefreut und sie fand das toll. Den ganzen Tag. Und immer die Viechler hoch. Es war so, am ersten Tag war das richtig toll. Am zweiten Tag ging es so. Am dritten Tag habe ich gedacht, wenn sie jetzt nicht aufhört, schmeiße ich das Ding an die Wand. Und dann wurde mir bewusst, was habe ich ihr da für ein Geschenk gemacht? Ich habe nicht nachgedacht. Und dann hatte ich so eine Vision und habe gedacht, boah krass, das macht manchmal der Teufel mit mir. Er hat so eine Taste, da kennt er mich durch und durch und er weiß, wenn er die Taste jetzt drückt, reagiere ich. Macht der Thomas. Kennt ihr das Spiel? Das können Verletzungen sein, Enttäuschungen, es können Dinge sein aus deiner Kindheit, Traumata, es können Dinge sein, die dich schwer getroffen haben und der Teufel spielt auf einmal auf dir eine wunderschöne Melodie und die spielt er gern dein Leben lang. Diese Leute, diese Depri-Leute sind unheimlich mitteilungsbedürftig. Sie brauchen immer einen, der einem zuhört und der das Leid anhört. Und ihr Leben und ihr Leid ist das Schlimmste auf der ganzen Welt. Kinder, die verhungern oder Leute, die im Krieg sind. Nö, das ist alles nicht so schlimm, wie wenn sie alleine zu Hause sitzen und es ist niemand da, der sie bespaßt. Weil die können nämlich nicht alleine sein. Solche Leute können nicht alleine sein. Die können auch nicht alleine beten. Wenn du denen sagst, hey, nimm doch mal die Bibel, lies, bet doch mal. Nö, das können die nicht. Die brauchen immer irgendeinen, der sie anleitet oder der irgendwas für sie macht. Leute, ich habe das nicht mehr ausgedacht. Das hat mir der Heilige Geist heute Morgen alles gesagt. Ich habe sofort angefangen zu schreiben, zu schreiben, zu schreiben, zu schreiben. Ich hoffe, es segne dich. Menschen, die diesen Leuten mal gut getan haben, die werden geklammert. Die lassen ihn nicht mehr los. Und dann sind es zum Teil werden es Vampire. Ah, die beißen sich in deinem Hals fest und sagen, 7 Liter, lecker. Und du läufst schon langsam rum, wirst immer bleicher, immer kraftloser und sagst, oh, der oder die lutschen mich aus, ich kann nicht mehr. Und die sagen, wie, da ist noch ein Tropfen da. Nicht mal den behaltest du. Die saugen dich aus bis zum geht nicht mehr. Und pass auf, dass du das nicht zulässt, weil diese Leute machen dich kaputt. Ja? Orte, wo sie mal was Tolles erlebt haben, speichern die ab als, da muss ich wieder hin. 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 Sie begreifen nicht, dass es der Herr Jesus ist, der ihnen gut tut, dass es die Salbung ist, die ihnen gut tut. Nein, sie verbinden Orte oder Menschen mit guten Gefühlen und sagen, oh, wenn der für mich betet, wenn ich da nochmal hinfahre. Seht ihr, wie pervers das ist? Sie kommen nicht raus aus ihrer Depression, aus ihrem Zustand, weil sie ständig an der falschen Quelle nuckeln. Arzt ist der beste Freund, habe ich mir aufgeschrieben. Bibellesen fällt ihnen sehr schwer, da der Geist der Schwermut beim Bibellesen ständig dazwischenfunkt und ständig zwischenrein quatscht. Sie lesen einen Vers zum Beispiel, ich möchte, mein Guter, dass es dir wohl ergeht an Geist, Seele und Leib. Kennt ihr diesen Vers? Du sagst es ihnen, sag, lies das, bekenn das für dich, proklamierst, steh morgen auf, bevor du Kaffee nimmst, eine Zigarette rauchst oder sonst was machst, lies diesen Vers, druck ihn dir aus, kleb ihn an Alibert, lies ihn morgens, proklamieren über dein Leben. Heute ist ein guter Tag. Der Herr möchte, dass es mir wohl ergeht an Geist, Seele und Leib. Können die nicht. Weil da kommt sofort der Geist der Schwermut. Ja, das funktioniert ja beim Thomas, aber nicht bei mir. Mir geht's aber nicht gut. Nee, heute ist niemand da, der mich bespaßt. Ich bin ganz allein daheim. Und dann kommt's Telefonbuch. Wen kann ich wieder? Versteht ihr? Leute, wenn ich das sage, ich mache mich da nicht lustig über jemand oder will da jemand irgendwie Böses, auch für die Zuhörer im Internet, ich bin mir sicher, da hören einige zu, die sagen, kommt mir bekannt vor. Bärbel, kommst du nach mit dem Schreiben? Super, könnt ihr nachher abfotografieren. Ich kann nicht so Präsentationen wie Vanessa, ich wünschte, ich könnte es. Und weil es heute Nacht um 5 war, habe ich gedacht, ich wecke mal Vanessa nicht um 5. Die nächste Gruppe nenne ich Hyper Hyper. Das sind Christen, die haben ein paar PS zu viel. Die schweben immer über dem Boden und die sind unheimlich anstrengend. Die haben keine Ruhe und Frieden. Die brauchen ständig Action, Highlife und die müssen immer reden. Sobald du die triffst, die müssen immer reden. Ich bin so ein Morgenmuffel. Ich habe irgendwann in meiner Laufbahn, wo ich noch in der Welt gearbeitet habe, gemerkt, wenn ich ins Büro gehe, eine Stunde vorher, trickse ich mich selbst aus. Ich habe für alle Kaffee gekocht. Ich hatte eine Stunde meine Ruhe und nach der Stunde war ich empfangsbereit. Bevor ich das machte und kam rein und dann... Bärbel weiß das auch. Die erste Viertelstunde morgens Ruhe. Deswegen stehe ich am liebsten vor allen anderen auf, dann habe ich erstmal Ruhe. Kennt ihr das? In Amerika auch. Wir wohnten zu 5 in einer Hütte und da war ein junger Mann dabei, der unheimlich mitteilungsbedürftig war. Ich stehe morgens auf, ich denke, wir haben ausgemacht, der Erste kocht Kaffee. Ich war nicht immer der Erste und ich denke, wo ist mein Kaffee? Ja, kein Kaffee fertig. Oh, dann fehlt der Filter, dann fehlt das, das kann ich schon alles gar nicht gebrauchen. Ich rede jetzt mal von mir, nehme mich als Beispiel, damit sich niemand angegriffen fühlt. Und dann da fängt der an. Wie ein Maschinengewehr. Und ich sitze so da. Wo ist der Ausschalter? Wo ist der Ausschalter? Und ich gucke so Bärbel an. Der Kai guckt mich an. Ich gucke Kai an. Kai guckt Bärbel an. Bärbel guckt mich an. Wir alle drei. Und ich denke so, Junge, hör auf. Und jeden Morgen aufs Neue. Hurra. Da lernst du Menschen zu lieben. Du entscheidest dich, links oder rechts. Das sind Herausforderungen. Solche Leute sind immer auf der Suche nach was Neuem. Die brauchen immer den nächsten Kick. Immer sind sie auf der Suche nach dem nächsten Kick. Diese Leute brauchen Fans. Sie suchen immer Leute, die sie belehren können, wo zu ihnen aufschauen, weil sie so toll sind. Weil sie so viel wissen, weil sie so viel schon erlebt haben und weil sie gerne ihr Wissen und ihr Erlebtes weitergeben, ohne die Einsetzung oder die Autorisierung des Heiligen Geistes. Solche Leute, da musst du aufpassen, die sind ständig hyper. Wenn die einen Job haben oder eine Aufgabe in der Gemeinde, da kannst du sicher sein, das wird too much. Wenn du zu denen sagst, was nehmen wir als Beispiel, mach den Begrüßungsdienst an der Türe. Dann sagen sie nicht, schön, dass sie da sind, freue mich, dass sie gekommen sind, haben freie Platzauswahl, fühlen sich wohl, hier gibt's was zum Trinken, dürfen sich gern bedienen, herzlich willkommen. Das wäre gut. Nein, sie gehen hin, oh, schön, dass sie da sind, oh, sie kommen mir bekannt vor, kennen wir uns irgendwo her? Mensch, ich glaube, ich habe es schon mal gesehen, was machen Sie eigentlich beruflich? Ja, wie sind Sie denn auf uns gestoßen? Haben Sie uns und die Leute, schwierig. Dann tun sie die Leute an den Platz oder sagen sie, ah, vielleicht setzen sie sich da dazu, das ist so ihr Alter, vielleicht. Und die hören nicht auf. Das ist immer too much. Hyper. Dann alle anderen Leute sind denen egal, außer ihre Fans. Sie sind wirklich nicht an dir interessiert, sondern nur, wenn du ein Fan bist. Wenn du ein Fan von denen bist und sie feierst, dann haben sie immer ein offenes Ohr, aber nur zum Schein. Heftig heute Morgen, hä? Dann sind sie wie ein Elefant im Porzellanladen. Du bist vielleicht gerade traurig, hast ein Riesenproblem, sprichst gerade mit einer Schwester oder mit einem Bruder und ihr versuchst gerade so, dich zu öffnen oder ihr habt gerade ein Gespräch, wo du gerade erzählst und es ist gerade wirklich intensiv und du öffnest dich und alles und dann kommen die dazwischen. Hey, guten Morgen, hey Thomas, schon lange nicht mehr gesehen, wie geht's dann? Und du denkst so... Passt nicht. Sie merken nicht, wenn es nicht passt. Sie sind zu hyper. Dann, was auch extrem bei so Leuten ist, sie möchten gerne leiten oder herrschen. Sie suchen immer irgendwo eine Position, wo sie irgendwie über andere leiten oder herrschen können. Sie tun auch gerne andere korrigieren oder ihre Tipps verteilen, die nicht aus dem Heiligen Geist geboren sind, sondern aus ihrer Lust Anerkennung zu bekommen, ganz gefährlich. Dann stiften die immer Unruhe. Da ist immer irgendwo, sie machen aus dem Fliegenfurz, machen die das größte Problem der Welt, das ist der Weltuntergang. Und wenn du dann dich mit beschäftigst, merkst du, was ist denn jetzt eigentlich das Problem? Ah ja, ich habe halt gedacht, nee, du hast wieder hyper, versteht? Dann sind die relativ empathielos. Wenn es anderen nicht gut geht oder wie auch immer, das können die nicht nachvollziehen. Solche Leute sind sehr anstrengend. Wenn du was geschenkt bekommen hast, die können sich nicht mitfreuen. Wenn irgendwas geklappt hat, die können sich irgendwie nicht mitfreuen, weil die sind immer irgendwie unter Starkstrom. Und oft können die gar nichts dazu. Die meinen es nicht mal böse, die sind einfach hyper. Die haben ein paar PS zu viel. Und das größte Problem, was sie haben, sie können nicht unterscheiden. Weil sie eben so angetrieben sind die ganze Zeit. Oft sind so Leute in der Welt auch Macher. Die können eine Firma groß machen, die können einen Dienst groß machen, die können eine Erfindung groß machen. Das sind ganz oft Macher in der Welt. Ich habe so einen Nachbar gehabt, das war ein Macher. Was der angefasst hat, da wurde was draus. Aber ich habe ihn gesehen, er kam morgens raus, Kaffee in der Hand. Und er stand auf seinem Balkon. Und er hat wirklich ohne Übertreibung, er hat mit so einer kleinen Eisenkratzbürste, hat er die Knochensteine im Hof gekratzt. Das Unkraut raus. Über Stunden. Das wäre mir zu blöd. Aber der hatte eine Eselsgeduld. Und dann steht er da und da hast du gemerkt, gell, Bärbi, ich habe gesagt, komm mal raus, jetzt guckt er wieder. Jetzt war das ganze Grünzeug geschnitten, der Rasen gemäht und die Fugen gekratzt. Du hast so richtig gesehen, was mache ich jetzt? Er brauchte wieder was. Diese Leute kommen nie zur Ruhe. Auch in der Gemeinde kommen die nie zur Ruhe, die brauchen immer Action. Und da habe ich gedacht, diese Leute sind so getrieben, dass sie Segen und Fluch zugleich, sie können ihren Reichtum, ich nenne es jetzt mal so, nicht genießen. Die können nicht auf den Gartenstuhl oder Terrassenstuhl sitzen, die Füße hoch, die Sonne auf dem Bauch pratzen lassen und sagen, so, jetzt habe ich mal die Woche viel erreicht, jetzt genieße ich mal, es geht nicht. Dann fing er an und riss die Holzverkleidung vom Balkon weg und machte neues Holz dran. Das war noch gut, aber die müssen beschäftigt sein. So, jetzt kommen wir zur Gruppe 4. Und die nenne ich Liebesmenschen. Liebesmenschen ist eine ganz andere Art. Und ich glaube, von den drei Gruppen, irgendwo entdecken wir uns wieder, glaube ich, jeder von uns. Vielleicht entdeckst du dich zu 100% in der Gruppe, vielleicht nur zu 10%, vielleicht nur zu 1%, das ist völlig egal. Aber irgendwo hast du heute Morgen gedacht, ich auch übrigens. Man entdeckt sich da wieder. Und ich habe gesagt, Herr, was ist die Lösung? Und ich glaube, die ganze Herzensveränderung, zurückzukommen zum Thema vom Anfang von der Predigt, alles Leid in unserem Leben dient dazu, unser Herz zu verändern. Und zwar in ein Herz, was dem Vater gefällt. Wir sehen Menschen vor Augen. Und oft erleben wir Menschen zum ersten Mal, denken, boah, was ist denn das für ein Idiot oder wie sind die drauf? Wir wissen aber die Vorgeschichte nicht oder was da alles ist. Und der Liebesmensch, der ist nah beim Herrn. Der Liebesmensch ist nah beim Herrn, weil er den Herrn liebt und deswegen ist er oft einsam. Je näher du beim Herrn bist, desto einsamer bist du oft. Schon mal erlebt? Wenn du betest und erlebst die Gegenwart Gottes, Gott ist in deinem Zimmer, in deinem Raum und du versuchst es mit irgendjemandem zu teilen und du erlebst nur so, das stimmt doch gar nicht. Oder das andere Extrem, oh, klar, bei ihm war der Herr wieder im Zimmer, logisch. Ja, kennen wir schon zigmal. Du kannst es mit niemandem teilen und du musst lernen, diesen einsamen Weg zu gehen. Aber du bist nah beim Herrn und das ist der Unterschied. Der Liebesmensch leidet ohne Worte. Ich habe eine Nachbarin, Sammy, der grinst schon, Bärbel wahrscheinlich auch. Sobald ich aus dem Haus gehe, kommt sie raus. Irgendwie steht sie auf mich, keine Ahnung, was sie an mir gefressen hat. Vielleicht spürt sie auch die Salbung und denkt, ich bin ja ein Abfalleimer. Ob sie vom Einkaufen nach Hause kommt oder zum Einkaufen geht, ich habe mir schon ein Spiel draus gemacht. Ich habe mich schon hinter meinem Auto versteckt. Dann läuft sie ganz normal runter, hat immer Steckelschuhe an, klack, 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 klack. Und da ist gar nichts. Dass, sobald sie mich sieht, so geht es die ganze Zeit, ohne Übertreibung. Es steht mir echt hier, gell? Aber ich weiß, was sie will. Sie will, was will sie von mir? Ja. Und wie soll ich reagieren? Was hast du denn? Und ich liebe es, ihr diese Frage noch nie gestellt zu haben. Aber die hat eine Ausdauer, das ist unfassbar. Die hat eine Ausdauer. Sie will bemitleidet werden und sie will das füttern. Und die Woche haben wir am Auto geschafft und dann hat sie das Spiel wieder gemacht und der Sammy fragt auch noch, was los ist. Und ich sage, Sammy, niemals fragen, was sie hat. Und dann sagt er so, Papa, aber wenn man so arschig ist, ist auch nicht gut. Ich sage, ja, hast du auch wieder recht. Aber es ist anstrengend, versteht ihr? Es ist sehr, sehr anstrengend. Es ist nicht gut, ja. Und es ist unfassbar. Und sobald sie mich sieht, auf einmal ist das Leben ganz schwer. Aber so Leute gibt es viel. Aber wir wollen beim Liebesmensch bleiben. Dieser Liebesmensch leidet ohne Worte. Er macht es nicht groß, wenn er leidet. Er macht nicht die Konferenz oder sagt jedem oder zeigt jedem, mir geht's heute nicht gut. Ich habe so Leute schon erlebt, die haben für mich gebetet, so Liebesmenschen. Und ich dachte, Mensch, wow, danke, Halleluja. Und dann im Gespräch nach dem Gebet sagt die Person zu mir, weißt du, ich habe heute den schlimmsten Tag meines Lebens. Dann sage ich, aber im Gebet habe ich gar nichts gemerkt. Du hast gebetet wie ein kleiner Herrgott. Warum? Weil diese Leute Liebesmenschen sind, die schauen nicht aufs Problem, die schauen auf den Herrn. Und das sind die besten Problemlöser, die du in deinem Leben haben kannst. Diese Leute beten ohne Unterlass. Ich kenne ein paar von denen und immer, wenn man die trifft, reden die vom Beten, dass ich manchmal denke, ja, du kannst schon den ganzen Tag beten. Nee, das ist nicht für die, den ganzen Tag beten, das ist normal für die. So wie du den ganzen Tag atmest, beten die den ganzen Tag. Ich sage es jetzt einfach mal so salopp. Du merkst, wow, die lieben es, in der Gegenwart des Herrn zu sein. Die kennen den Herrn. Diese Liebesmenschen kennen den Herrn. Nächster Punkt. Diese Liebesmenschen sehen, was kommt. Sie sehen Probleme und Angriffe, Herausforderungen, sehen die lange vorher. Sie sehen auch das, was der Herr vorhat, sehen die lange, bevor es passiert, weil sie nahe beim Herrn sind. Dann werden diese Leute oft missverstanden. Wenn die diese Dinge sehen, die kommen, oder wenn sie bei Menschen ganz konkret sehen, was ein Unheil kommt, weil dieser Mensch nicht gehorsam ist und der Herr ihnen aber den Mund verschließt und sie nicht sagen dürfen, sagen die anderen, der ist aber komisch drauf, der sagt ja gar nichts. Ja, weil er mit den Tränen kämpft, weil er kämpft und weiß, das allerherausforderndste Zeugnis, was ich je in meinem Leben gehört habe, war von einem Mann Gottes, der am Airport sitzt und zu einer Konferenz fliegt und der Heilige Geist zu ihm sagt, siehst du diese Leute da? 300 Leute, der Flieger wird in einer Stunde abstürzen, es wird niemand überleben. Und du gehst jetzt zu dieser Frau und gibst ihr das Evangelium. Und er geht rüber, erzählt ihr das Evangelium, sie bekehrt sich, eine Stunde später ist sie tot. Er sitzt am Airport und wartet eine Stunde auf die Fernsehnachrichten. Bupp, und plötzlich kommen sie. Flieger von da an da abgestürzt, keine Überlebenden. Das kann Gott nur mit Liebesmenschen. Wenn du kein Liebesmensch bist, wirst du mit dem Herrn anfangen zu diskutieren. Du hast aber nur eine Stunde Zeit bis zum Abflug. Seht ihr, wie krass das ist? Diskutierst du jetzt eine halbe Stunde mit dem Herrn? Aber Herr, warum? Guck mal, die Frau ist schwanger. Das Baby stirbt doch dann auch. Und guck mal, die drei kleinen Kinder da, die sind ja dann auch tot. Und gucke mal, und gucke mal, und gucke mal. Kennst du solche Christen? Die kann Gott nicht gebrauchen. Der Mann war aus einem Holz. Ich habe lange Jahre mit dieser Information gekämpft. Ich konnte die Güte Gottes da nicht sehen. Ich habe es nicht gesehen, bis ich angefangen habe, wegzugucken von mir und meinen Emotionen und zu beten und sagen, Herr, erklär mir die Situation. Der Flieger wäre sowieso abgestürzt. Sind wir uns da einig? Der Flieger war am Abstürzen. Und Gott sagt, geh zu dieser einen Frau, zu dieser einen. Er hat nicht ein Mikrofon genommen oder ein Megafon und hat gesagt, hey, hört mal alle zu. Der Flieger wird nachher abstürzen. Die Frau hätte ihm, die hätte sich nicht bekehrt. Die hätte sich geschämt vor den anderen, wenn sie dann mit dem gesprochen hätte. Versteht ihr? Sondern er hat über Jahre, da bin ich überzeugt, über Jahre Gehorsam gelernt. Und Gehorsam ist die höchste Form der Anbetung. Nicht Lieder singen. Gehorsam ist die höchste Form der Anbetung. Und er ist sofort rüber, ist er zur Frau und hat gesagt, hey, hören Sie zu, so und so, wie auch immer. Und sie hat sich bekehrt. Mission completed. Auftrag erledigt. Nicht mehr, nicht weniger. Er hat nicht die Presse angerufen und gesagt, ey, stellt euch vor, ich weiß was, der Flieger stürzt gleich ab. Da hätten sie ihn verhaftet. Er denkt, ja, warum hast du das gewusst? Da ist eine Bombe rein oder was auch immer. Versteht ihr? Nein, er hat nur das gemacht, was Gott zu ihm... Und das können nur Liebesmenschen, die wirklich den Herrn lieben, sagen, Herr, ich zweifle nicht an deiner Güte. Ich zweifle nicht an deinen Plänen. Wisst ihr, und solche Informationen, die hörst du ja nicht in der Tagesschau. In der Tagesschau siehst du nur Flieger abgestürzt, 300 Tote und dann hörst du aus der ganzen Welt, warum lässt Gott das zu? Warum lässt Gott das zu? Wir haben nicht alle Informationen, aber Gott hat sie. Gott hat sie. Vielleicht hat er zu so einem Mechaniker gesagt, zieh die Schraube richtig an. Ja, mache ich gleich. Der am Flugzeug die Wartung macht. Ja, ich will aber heim, meine Frau hat heute Geburtstag. Zieh die Schraube richtig an. Das kann Gott auch zu einem sagen, der nicht gläubig ist. Stimmt's? Gott redet durch Esel. Und er sagt, ja, mache ich gleich. Und er vergisst, die Schraube anzuziehen und das Hydrauliköl leckt raus und nachher geht die Steuerung nicht mehr im Flieger und das Ding stürzt ab. Gibt es solche Sachen? Ja, aber am Ende sind wir Gott schuld. Aber die Information, dass Gott zu dem gesprochen hat, wisst ihr, in den 20er Jahren, 1920 bis 30, hat Gott in jede Synagoge Europas Propheten geschickt und hat gesagt, geht aus Europa, es kommt eine schlimme Zeit. Nur ganz wenige Tausend sind nach Israel gegangen, ausgewandert, haben dort die Kibbuze angefangen und so weiter. Die meisten sind geblieben, weil sie was nicht gemacht haben? Geglaubt. Viele dieser Juden waren die reichsten Leute. Kennt ihr das Kaufhaus Neckermann noch? Neckermann war ein SS-Sturmbannführer. Der hat es der Firma Joel, wie du es aussprechen willst, eine jüdische Familie für eine Reichsmark abgekauft im Dritten Reich. Haben die gezwungen, das zu verkaufen. Das war ein Riesenkaufhaus. Das war eine super Familie. Die haben als erstes Betriebskrankenkasse eingeführt, lange bevor das überhaupt im Kaiserreich gab. Oder dann in der Weimarer Republik. Danach gab es einen Vergleich, haben sie 1 Million bezahlt. Und wisst ihr, der Enkel von dieser Familie ist der Sänger Billy Joel. Kennt ihr den? Gott vergisst nicht. Aber, was will ich damit sagen? Viele haben ihr Leben und ihr Hab und Gut verloren, weil sie den Propheten Gottes nicht geglaubt haben, weil sie gedacht haben, wir sind reich, uns geht's gut, von uns will doch keiner was. Plötzlich kam der kleine Österreicher, gell? Leute, wir müssen aufpassen. Liebesmenschen hören auf das, was kommt. Sie sind nah beim Herrn. Diese Leute bekommen auch oft keinen Dank. Sie beten für Leute, sie beten für Gemeinden, sie beten für Familien, sie beten für Regionen, sie beten für Länder und sie bekommen oft keinen Dank. Sie werden oft belächelt. Aber ich sage dir jetzt was, diese Leute kommen ans Ziel. Liebesmenschen kommen ans Ziel. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, was da steht, war Jesus nah beim Herrn? Ja. War Jesus oft einsam? Lesen wir das im Wort. Litt er ohne Worte? War er stumm bis zum Kreuz? Lesen wir das explizit. Er war stumm wie ein Schaf bei seinem Scherer. Betete er ohne Unterlass? Jesus betete ständig, manche ganze Nächte durch. Er kannte den Herrn, den Vater. Kannte er den Vater? Ja. Sah Jesus, was kommt? Er sagte dauernd, was kommt. Er sagte ihnen das Kreuz voraus, er sagte ihnen Matthäus 24 voraus, er sagte ihnen den Antichristen voraus, er sagte ihnen die Endzeit voraus, er sagte ihnen die Entrückung voraus. Stimmt es? Wurde er oft missverstanden? Das haben wir auch schon geklärt in der Predigt. Er wurde ständig missverstanden. Er hat oft keinen Dank bekommen. Er heilt Kranke, einer kam zurück und sagte danke. 9 haben gesagt, c'est la vie. War nicht mehr als recht. Wurde er oft belächelt? Ach der Nazarener, ich kenne den doch von klein auf. Das ist doch der Sohn von Josef und Maria, der Holzschnitzler. Der will Gottes Sohn sein, der hat doch nicht mal alle Tassen im Schrank. Kennen wir das? Kam er ans Ziel? Er kam ans Ziel. Jesus kam ans Ziel. Jesus kam ans Ziel. So, und heute Morgen möchte ich, dass wir praktisch werden, dass wir auf die Knie gehen, wer das möchte. Und die letzten Minuten, die mir noch bleiben für diese Predigt, auch für euch im Internet, die ihr zuhört, die CD bekommt, dass ihr auf die Knie geht und sagt, Papa, das bin ich, nicht alles trifft bei allen zu, das weiß ich, aber dass wir ein paar Minuten nehmen, auf die Knie gehen und den Vater um Vergebung bitten, wo wir bockig, trotzig und was auch alles, was wir jetzt hier so gehört haben. Und dann übergehen und sagen, Vater, wir wollen deine Herrlichkeit erleben. Wollen wir das? Wollen wir die Herrlichkeit erleben? Wollen wir, dass Menschen geheilt, befreit werden, dass wir Azusa erleben? Wir haben vorhin gelesen, dass Mose 6 Tage in dieser reinigenden Wolke sein musste, bevor der Vater ihm begegnen konnte. Ich glaube, dass der Vater das hier auch machen will. Nicht, weil wir schmutzig sind. Wir haben alles in Christus, das haben wir heute auch geklärt. Aber ich spüre, dass heute ein Tag ist, wo Azusa für uns anfängt, praktisch zu werden. Wo wir merken, wow, Papa, nimm mich die 6 Tage in diese Wolke, geistlich gesprochen, reinige mich, bereite mich vor auf die größere Herrlichkeit, bereite mich vor auf das, was du in meinem Leben, was du in Heidelberg tun willst. Wollen wir das tun? Geh mal auf die Knie, für den, der es möchte. Ich bete laut weiter für die Aufnahme. Ihr dürft noch bleiben, wenn ihr wollt. Ihr dürft auch euch wieder hinsitzen, wenn ihr schon fertig seid. Vater, wir beten, dass du alles wegnimmst, alles wegschneidest, was dich nicht meint. Wir haben schon oft gebetet, aber wir beten es noch abermal. Wir gehen durch echten Schmerz, durch echte Verluste, durch echten Verrat, durch echte Bitterkeit, all das, was wir heute gehört haben. Wir gehen durch diese Dinge. Aber wir wollen Liebesmenschen sein. Vater, wir wollen nicht hyper sein. Wir wollen nicht normal sein. Wir wollen nicht depressiv sein. Wir wollen Liebesmenschen, immer mehr Liebesmenschen sein, die in der Lage sind. Und nur Liebe kann das. Nur Liebe kann überwinden. Nur Liebe kann loslassen. Nur Liebe kann vergeben. Nur Liebe kann verzeihen. Nur Liebe kann sagen, Schuldschein bezahlt. Nur Liebe kann sagen, es ist gut, wie es ist. Und Jesus, ich bete da heute Morgen als Pastor dieser Gemeinde, weil ich weiß, du hast das Azusa-Thema angefangen. Es war nicht meine Idee, sondern es war deine Idee. Und du möchtest hier mehr tun, als was wir wissen, was wir bitten und flehen können. Das hast du für die bereitet, die dich lieben. Mehr als was wir bitten und flehen können, hast du denen bereitet, die dich lieben. Vater, und darum bete ich als Pastor dieser Gemeinde und auch als Thomas, als Mensch, als dein Sohn, dass wir dir nicht im Weg stehen, sondern dass du tun kannst, was du dir vorgenommen hast. Dass du tun kannst, was du in dieser Endzeit tun willst, in diesen letzten Tagen dieser Erde, in diesen letzten Stunden in der Weltzeituhr, bevor du wiederkommst, deine Gemeinde entrückst. Vater, da wollen wir ganz nah bei dir sein. Wir wollen, dass dein Wille geschieht, wie im Himmel so auf Erden. Wir wollen, dass dein Wille geschieht in unserem Leben. Und dass alles, was ja, uns gegen dich aufbringt, uns gegen dich stellt, wie damals bei Mose, dass das weggeht, dass wir frei sind. Wir beten, dass du uns gebrauchen kannst. Herr, lass uns Gefäße sein, wo du deinen Geist hineingibst und auffüllst und ausgießt und austeilst. Und ich danke dir, dass wir umsonst empfangen haben und umsonst gehen wir weiter. Danke, Vater. Danke für diese Gnade, für diese Liebe. Danke, dass dein Wort niemals zurückgeht, leer zurückgeht, sondern dass es das vollbringt, wozu du es ausgesendet hast. Und danke, Jesus, dass du den Plan, den du hast, verfolgen wirst bis zum Ende. Du kommst ans Ziel, wir haben es gerade gehört. Du kommst ans Ziel und du kommst mit mir ans Ziel. Du kommst mit mir ans Ziel. Teufel, und wir sagen dir heute als Gemeinde Church at the River Heidelberg, it's ain't over until it's over. Es ist nicht vorbei, bis es vorbei ist. Und nur Jesus kann sagen, es ist vorbei. Und solange er nicht sagt, es ist vorbei, ist es nicht vorbei. Halleluja. Vater, wir bitten dich um deine Herrlichkeit. Komm du mit deiner Herrlichkeit in die Gottesdienste. Komm du mit deiner Herrlichkeit in unser Leben. Komm du mit deiner Herrlichkeit in alles, was wir tun. Lass uns deine Herrlichkeit sehen. Wir beten wie Mose. Lass uns deine Herrlichkeit sehen, Vater. Lass uns noch mehr von deiner Herrlichkeit erleben. Lass uns noch mehr von deiner Herrlichkeit weitergeben. Wie es in dem Lied heißt, wir geben es weiter zu den Völkern. Lass uns deine Herrlichkeit sehen, Jesus. Danke, dass du heute was Neues angefangen hast. Und wir schauen auf dich. Wir können nichts produzieren. Wir können nicht sagen, morgen passiert es, übermorgen passiert es, sondern wir können uns nur ausstrecken nach deinem Willen in unserem Leben und sagen, hier bin ich, gebrauche mich. Und das tun wir heute Morgen. Hier bin ich, gebrauche mich, Papa, so wie ich bin, mit all meinen Fehlern, mit all meinen Versagen, aber du glaubst an mich. Und wenn du an mich glaubst, glaube ich auch an mich. Halleluja. Weil ich an deinen Sohn glaube, den Anfänger und den Vollender meines Glaubens. Und weil der in mir lebt, stärker ist als der in der Welt ist. Halleluja. Danke, Papa. Danke, Halleluja. Danke, dass wir das mitnehmen in die Woche. Danke, dass Heiliger Geist, dass du nacharbeitest bei jedem Einzelnen. Vielleicht zeigst du noch Punkte, die weg müssen. Vater, es ist ein echter Schmerz, wenn du abkappst, wenn du abschneidest. Das tut weh, aber es ist gut. Vater, ich dank dir so, dass so vieles schon weg ist in meinem Leben, was unnötig Kraft geraubt hat, unnötig Saft aus dem Baum gezogen hat. Schneide du jeden Ast ab, der dich nicht meint. Jeden schwarzen, fauligen Ast nimm ihn weg. Alles, was dich nicht ehrt und dich nicht meint, schneide es ab, kapp es ab, nimm es weg. Du siehst in mein Herz. Ich bete wie David, der gesagt hat, Herr, erforsche mein Herz und siehe, wie ich es wirklich meine. Erforsche du mein Herz und sieh hinein. Und nimm weg, was dir nicht gefällt. Alles, was nicht Christusgemäß ist, nimm weg. Und danke, dass wir gehen von Sieg zu Sieg, von Kraft zu Kraft und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Halleluja. Amen. Halleluja. Lass noch ein bisschen laufen, Sammy. Lass uns noch ein bisschen tauchen. Ein bisschen runterkommen. Yes, Lord. Thank you, Jesus.